Cornelia Köpsel, Lauf weg, wenn du kannst. Roman, Geest Verlag 2017. Sie hat nicht gelernt, Nein zu sagen. Es sind nur 4 Buchstaben. N, E, I, N. Doch dazu hat sie kein Recht. Die Auffassung steckt in ihren Knochen, im Blutkreislauf. Da hilft kein emanzipiertes Gerede. Männer darfst du nicht vor den Kopf stoßen. Das hat sie gelernt, bevor sie sprechen konnte. Da sitzt einer. Tadelloser Anzug. Er will sie aufreißen, sich hineinbohren ins Frischfleisch. Für Eva repräsentiert er die gute Gesellschaft, aus der sie ausgestoßen wurde vor langer Zeit. Eva ist ein leichtes Opfer. Das glaubt der Mann. Er hat die Witterung aufgenommen, hat ihn geschnuppert, den unverwechselbaren, leicht abgestandenen Duft der Einsamkeit. Draußen vor der Tür. Denkt der Mann, erinnert sich an lang zurückliegende Deutschstunden im Vorstadtgymnasium. Die Hände unter die Schenkel vergraben, so sitzt sie vor ihm, die junge Frau, ausgehungert nach einem Menschen, dem sie ihre Sorgen anvertrauen kann. Er gibt den Verständnisvollen, in seinen Augen glänzt die Gier. »Ich fahre sie nach Hause.« Das ist für mich kein Umweg. Das ist nicht nötig. Ich kann mit der S-Bahn fahren. Wenn ich sie nicht nach Hause fahren darf, beleidigen sie mich. Eva fühlt sich verpflichtet. Er hat sie freigehalten. Ein Weizen und 2 Campari. Sie glaubt zu schweben. Kein Wunder. Ihr Körper ist seit Jahren dem Alkohol entwöhnt. Der Mann hat Verständnis für ihre Lage geäußert. Eine aus der Haft Entlassene, die nicht weiß, wie es weitergehen soll. Selbst wenn sein Mitgefühl Schauspielerei war, fühlt es sich gut an. So gut. Leicht schwindelig steigt sie in den Mercedes. Natürlich fährt er sie nicht nach Hause. Er fragt nicht mal, wo sie wohnt. Das Auto hält in einer einsamen Straße. Der Mann liegt auf ihr, sabbert ihr ins Gesicht. Der Ekel verleiht Eva Kräfte. Lassen Sie das, ich will nicht. Sie stößt ihn von sich, spürt sein weiches Fleisch. Eine Welle des Abscheus überschwemmt sie. Er ohrfeigt Eva einmal, zweimal. Sie erschlafft, stellt sich tot, lässt es geschehen. Sein Gewurstel, wie er ihre Hose herabzieht, sie schwer tut, weil ihr Körper so steif ist, so starr, dann an der eigenen Hose zerrt, ihr reißt, ohne auf die Bügelfalten zu achten. Die gute Gesellschaft liegt hinter ihm. Er ist wieder ein Jäger, wie seine Vorfahren. Das Wild liegt vor ihm, jetzt wird es aufgebrochen. Schnell, sehr schnell ist der Mann fertig, worauf er wirklich angefangen hat. Er stößt einen Ton ähnlich dem Jaulen einer kranken Katze aus. Eva hat sich weggebeamt, betrachtet mit fast wissenschaftlichem Interesse die Innenauskleidung des Fahrzeugs, als ob es da etwas zu entdecken gäbe. Das Jaulen bringt sie zur Besinnung. Sie tastet nach der herabhängenden Hose des Mannes, fühlt den Geldbeutel, zieht ihn heraus, dreht sich zur Seite, sodass sie mit dieser Bewegung das Portemonnaie in ihrer Parkertasche verschwinden lassen kann. Ramona, eine Zellengenossin vom Beruf Prostituierte, spezialisiert auf Beischlafdiebstahl, hat ihr oft genug erklärt, wie sie es anstellen sollte. Ich war überrascht, wie leicht das ist. Eine jähe Freude durchflutet sie. So hat sie doch etwas in den letzten Jahren gelernt. Wenn sie nicht zurück in die gute Gesellschaft kann, soll es ihr an nichts auf der anderen Seite fehlen. Der Mann redet etwas. Wie bitte? Fragt Eva. Er entschuldigt sich für die beiden Ohrfeigen. Jetzt werde er sie nach Hause fahren. Vielleicht könne man sich mal wiedersehen. Sie hätten sich doch so gut verstanden. Ja, sagt Eva, Goethestraße 5. Dort hat mal eine Freundin gewohnt, früher, im vorigen Leben, bevor das alles passiert war, was sie teilweise dem Mann anvertraut hatte. Der schaut sie an mit blödsinniger Dankbarkeit in den Hundeaugen, weil sie ihn nach zwei Ohrfeigen rangelassen hat. Schnell springt sie aus dem Auto, nachdem er in die Goethestraße eingebogen ist und sie ihm bedeutet hat, anzuhalten, knallt die Tür zu, mitten hinein in seine Abschiedsworte. Bloß weg, bevor er merkt, was ihm fehlt. Sie verschwindet hinter der nächsten Ecke, drückt sich in einen Hauseingang und zieht die Geldbörse heraus. 800 Mark. Es hat sich gelohnt. Damit wird sie sich eine gute Zeit machen. In der Notunterkunft Tattenbachstraße 5, wo sie auf Betreiben ihres Bewährungshelfers untergekommen ist, darf niemand etwas von ihrem Reichtum erfahren. Alle würden sie anpumpen. Der Bewährungshelfer würde fragen, woher das Geld stamme. Eva freut sich darauf, mit den knisternden Scheinen in der Tasche, im Bewusstsein ihres Reichtums, von dem nur sie allein weiß, in der Stadt herumzustreifen. Sie wird sich ins Café setzen, wie die älteren Damen mit den lila Haaren, denen die Welt gehört. Latte Macchiato und Schwarzwälder Kirschtorte wird sie sich bestellen. Anschließend ins Kino, vielleicht sogar in den Zirkus. Dort war sie noch nie. Gern würde sie Kettenkarussell fahren, wie als Kind, als das Vergnügen nur einen Groschen kostete. Zuerst muss sie alles Verdächtige entsorgen. Eva schiebt die 800 Mark in die Tasche ihrer Jeans. Auf einer öffentlichen Toilette lässt sie Wasser ins Becken laufen, rührt Seife hinein, nimmt den Geldbeutel mit all seinen Karten und Fotos, schmeißt ihn in die Brühe und reibt alles mit Klopapier gründlich ab, in der Hoffnung, dass so ihre Fingerabdrücke entfernt werden. Die sind registriert. Das ist sicher. Sie lässt das Wasser ablaufen, wickelt den Kram in Papierhandtücher und sorgt es in die nächsten Mülltonne. Tief schiebt sie es unter die Plastiktüten. Soll sich der Arsch andere Papiere besorgen, denkt Eva. Da hat er zu tun. Wenn sie allein ist, denkt Eva schlecht über fast alle Männer, obwohl sie, sobald sie direkt mit der Spezies konfrontiert ist, nicht Nein sagen kann. Ein Mann war es, der sie hineingeritten hatte in die Scheiße. Einer, der vorgab, Eva ebenso zu lieben wie sie ihn. Auf seinen Befehl hin hatte sie einer alten Frau die Handtasche entrissen. Als diese sich wehrte und kreischte, verpasste Eva ihr einen kräftigen Stoß, sodass sie auf die Straße fiel. Die Oma erlitt einen Oberschenkelhalsbruch im Krankenhaus, kam eine Lungenentzündung hinzu, an der sie starb. Dumm gelaufen, kommentierte später Ramona, die Zellengenossin. Zum Glück wurde Eva nicht wegen Mord oder Totschlag, sondern lediglich wegen schwerer Körperverletzung bei einem Raubüberfall verurteilt. Da sie keine Reue zeigte, nicht sprach, sondern in den Augen der Richter verstockt auf ihrer Anklagebank saß, bekam sie 6 Jahre. In Wahrheit konnte Eva nicht reden. Wie hätte sie es anstellen sollen, zu erklären, wie es dazu gekommen war, dass ausgerechnet sie, die Pazifistin, eine alte, hinfällige Frau in den Rinnstein gestoßen hatte? Wer würde ihr glauben, dass sie eine Friedensbewegte war, gewesen mit dem Lebensziel, hier auf Erden keiner Fliege etwas zuleide zu tun? Das Buch von Erich Maria Remarque, Im Westen nichts Neues, in dem es um die brutalsten Schlachten des Ersten Weltkrieges ging, hatte sie 5-mal gelesen. Später Die Waffennieder von Bertha von Suttner. Wie hätte sie den Richtern erklären sollen, dass es ein Mann war, der ihr die Ideale aus dem Kopf gevögelt und später geprügelt hatte? Eva verstand es selbst nicht. Sie versuchte nicht darüber nachzudenken, weil sie nicht bereit für die Erkenntnisse war, die das mit sich bringen würde. Darüber reden schon gar nicht. Da ließ sie sich lieber zu 6 Jahren verurteilen. Stoisch und ohne den geringsten Gemütsausbruch nahm sie das Urteil entgegen, was die Richter in ihrer schlechten Meinung über die Angeklagte bestärkte. Eva war froh über das harte Urteil, über die bevorstehende ruhige Zeit im Gefängnis, wo nicht allzu viel von ihr verlangt werden würde. In der Anstaltsbibliothek führten sie das Buch Im Westen nichts Neues. Sofort setzte Eva es auf ihre Wunschliste. Es wurde ihr ausgehändigt für 2 Wochen. Das reichte, um das Wichtigste herauszuschreiben. Das Grauen lässt sich nicht ertragen, solange man sich einfach duckt. Aber es tötet, wenn man darüber nachdenkt. Genau, dachte Eva, als sie den Satz abschrieb, mehrmals wie eine kalligraphische Übung. In der Gleichförmigkeit der Gefängnistage holte es sie im Schlaf ein. Auch das hatte Remarque vorausgesehen. All das, was jetzt, solange wir im Kriege sind, versackt in uns wie ein Stein, wird nach dem Krieg wieder aufwachen. Und dann beginnt erst die Auseinandersetzung auf Leben und Tod. Lässt sich das vergleichen? Überlegte Eva. Es war kein Krieg, was sie erlebt hatte. Nur die Liebe zu einem Mann. Fast jede Nacht der immer gleiche Albtraum.